Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Deutschlandfunk, der Vormittag, am Mikrofon Carsten Schröder. Unser Schwerpunktthema heute: Kinder und Corona, wie die Jüngsten unter der Kontaktsperre leiden. Die Experten in unserer Sendung sind die Orthopädin, Sport- und Sozialmedizinerin Dr. Elisabeth Exner-Grave. Sie ist uns aus Gelsenkirchen zugeschaltet. Guten Morgen nach Gelsenkirchen.
Wunderschönen guten Morgen.
Und hier bei mir im Studio, aber im gehörigen Abstand, Professor Christine Graf von der Deutschen Sporthochschule. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Und in Ulm, in der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, hört uns Professor Jörg Fegert. Guten Morgen nach Ulm.
Ja, guten Morgen, Herr Schröder, und guten Morgen an die Kollegin.
Herr Professor Fegert, so ein Virus ist für Kinder, so stelle ich es mir zumindest vor, schwer fassbar. Man sieht es nicht, man riecht es nicht, man schmeckt es nicht. Wie vermittelt man Kindern auf eine kindgerechte Weise, erstens, dass man sich davor schützen muss und zweitens, dass dieses Virus der Grund für die ganzen schrecklichen Einschränkungen im täglichen Kinderleben sind?
Naja, wie bei allem Lernen, durch ständiges Wiederholen. Es ist völlig klar, dass Kinder, wenn jetzt Schulen langsam wieder öffnen, wenn sie ihre Freunde zum ersten Mal sehen, sie auf die zugehen wollen, die begrüßen wollen, all das muss man vorbereiten und immer wieder ansprechen. Es gibt eigentlich für alle Altersstufen mittlerweile schon gutes Material. Da kann man bei der Sendung mit der Maus anfangen. Es gibt auch Bilderbücher, die in England entwickelt wurden. Ich glaube, man kann das recht gut erklären, so wie man es Erwachsenen ja auch erklären muss. Das andere sind die eingeschliffenen Verhaltensweisen und die Sehnsucht, einfach einen Freund mal wieder abzuklatschen, in die Arme zu nehmen und so weiter. Und das wird halt im Alltagskontakt schwierig. Und deshalb tut sich die Politik auch mit Schulöffnungen, mit der Kindergartenöffnung und so weiter so schwer. Aber Kinder sind natürlich auch soziale Wesen mit ihren Rechten. Und deshalb müssen wir, glaube ich, mit der Situation einfach noch längere Zeit versuchen, sehr vernünftig umzugehen, die Kinder immer wieder zu informieren.
Wie glauben Sie, nehmen die Kinder die Corona-Epidemie und diese Krise im Moment selbst wahr?
Das ist sehr, sehr unterschiedlich, wie wir es auch von Patienten hören. Für manche ist es irgendwie auch eine Chance, mit ihren Eltern wieder stärker ins Reine zu kommen, die eigentlich nicht so viel Außenkontakte haben. Stellen Sie fest, die leiden eigentlich unter demselben Problem. Man redet wieder länger zusammen, man spielt sogar. Nehmen den Druck, einfach nichts machen zu können, keine Privatheit zu haben, sich nicht irgendwo mal in Ruhe zurückziehen zu können, mit Freunden zu skypen, zu FaceTimen, ohne dass ein anderes Geschwisterkind immer reinkommt und stört, als einen unglaublichen Eingriff in ihre Intimität war. Allen fehlt im Prinzip die Peer-Gruppe, die gleichaltrigen Gruppe. Und die Kinder, die vorher schon Probleme hatten, da merken wir teilweise, dass sich Probleme verstärken. Also wenn ein Kind einen besonderen Bewegungsdrang hat, wie bei einem Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, also dem Zappelphilipp, wie man gemeinhin sagt, den Kindern fällt es natürlich besonders schwer, zu Hause zu bleiben. Und da müssen, denke ich, Eltern auch schauen, dass zwischen den häuslichen Lerneinheiten dann auch Bewegungseinheiten eingeschaltet werden. Was uns große Sorge macht, ist, dass eigentlich viele Probleme bei Kindern und Jugendlichen häufig durch die Klassenkameraden oder durch Lehrerinnen und Lehrer angesprochen werden. Und alle diese Unterstützungssysteme, auch Familienhelferinnen und Familienhelfer, waren ja in den letzten Wochen heruntergefahren. Und viele Eltern scheuen sich auch, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Wir sehen in den Krankenhäusern im Moment eher die extremen Notfälle nach einem Selbstmordversuch und so weiter, sodass wir quasi so eine Verlagerung in die Akutmedizin haben. Und da haben wir eine Bugwelle von Belastungen, die noch auf uns zukommt.
Über solche Belastungen und ganz einfach auch über den Familienstress möchte ich gerne mit Christine Graf sprechen. Sie ist nicht nur Professorin für Bewegungswissenschaften an der Deutschen Sporthochschule, sondern, Frau Graf, zurzeit haben Sie auch noch eine Art Nebenjob beim Gesundheitsamt der Stadt Köln. Sie beraten Familien, die in Quarantäne oder Isolation leben müssen. Was genau machen Sie da?
Ja, es ist eigentlich keine echte Beratungstätigkeit. Da gibt es noch andere Institutionen, sondern wir informieren Patienten, die positiv getestet worden sind, was das für sie bedeutet und müssen die dann eben auch tatsächlich in diese 14-tägige Quarantäne setzen. Plus eben dann Familienangehörige, die dabei sind. Und dadurch erlebt man relativ hautnah, was das manchmal mit Familien so macht und auf sehr unterschiedlicher Ebene. Das ist auch das, wo ich gerade dachte, Herr Fegert, wir müssen auch vielleicht einmal nochmal hinweisen auf die Heterogenität dahinter. Also wir haben verschiedene Altersgruppen, wir haben völlig verschiedene, ich sag mal, Bildungssysteme, Schichtsysteme, Kontexte, in denen Kinder und Familien leben. Und das Pfund, was man sich vielleicht vorher angehäuft hat, das ist hier Gold wert. Also redet man zusammen, spielt man zusammen. Und das merkt man eben dann auch bei der telefonischen Ansprache. Ne? Wird das sehr leicht hingenommen oder führt das bei manch einem dann doch zu einem unglaublichen Ausbruch von Tränen und solche Dinge, weil man eventuell im schlimmsten Fall 3-4 Wochen zusammensitzt und nicht aus einer 3-4-Zimmer-Wohnung raus darf.
Das heißt, solche Unterschiede spüren Sie auch bei Ihren Gesprächen mit denjenigen, denen Sie mitteilen müssen, dass Sie jetzt in Quarantäne leben. Ja. Von zwischen welchen Polen bewegt sich das denn?
Alles? Oh je, also da ich, also es sind, ich sag mal, es sind ja nicht so wahnsinnig viele Familien alleine betroffen. Also wirklich von extrem überforderten Müttern, die mit kleinen Kindern dann zu Hause bleiben müssen. Das ist nochmal ein Riesenunterschied. Muss ich da bleiben oder habe ich Homeoffice und habe einfach nicht die Möglichkeit, in den Kindergarten zu gehen? Dann die Frage ist eben, sind mehrere Kinder da oder in welchem Alter sind die von pubertierenden Kindern, die natürlich Schreikrämpfe bekommen, sage ich mal im wahrsten Sinne des Wortes, war das tatsächlich mal der Fall, dass sie eben länger in Quarantäne bleiben müssen noch als ihre positiv getesteten Eltern. Und das bedarf unglaublich viel Zeit und da bin ich auch sehr froh über die Kontaktsperren, weil die geben uns ein bisschen mehr Zeit, nicht hinter allen hinterher zu hecheln, sondern die Zeit zu haben, mit den Leuten in Ruhe drüber zu sprechen und auch in mögliche Unterstützungssysteme weiterzuleiten.
Ja, Sie sprechen die Zeit an. Wie lange dauert denn eine Quarantäne zum Beispiel für eine 4-köpfige Familie?
Das ist eine ganz schwierige Frage, einfach deswegen, wenn, nehmen wir, der Vater ist beispielsweise positiv getestet und die Familie kann sich nicht räumlich trennen, dann ist mit Ablauf der Quarantänezeit des Vaters, die ja auch die Familie schon in Quarantäne Zeit bleibt, nochmal eine 14-tägige Quarantänezeit hinten dran zu hängen, in der die potenzielle Inkubationszeit nochmal greift und die Familienmitglieder dementsprechend, die nicht positiv waren, auf jeden Fall noch hinten dran 14 Tage mehr haben.
Also zweimal 2 Wochen heißt 4 Wochen Quarantäne für die ganze Familie.
Ja, im schlimmsten Fall wird dann in der Zwischenzeit noch jemand positiv, dann hängt sich es nochmal dran. Und das ist echt schwer zu vermitteln, schwer zu verstehen, aber ist unglaublich wichtig für die Durchbrechung der Infektionsketten. Ja.
Wie haben Sie in dieser Situation helfen können?
Geatmet und versucht, die Ruhe zu bewahren. Und ich bin sehr, sehr froh, weil parallel zu diesen ganzen Beratungen, und wir lernen ja hier auch, sind auch die Unterstützungssysteme hochgefahren. Also es gibt viele Ansprechpartner im Bereich des kirchlichen Systems, die psychologischen Psychotherapeuten haben Hotlines eingeführt. Es gibt Sorgentelefone und die Kunst ist, so ein Stück weit rauszukitzeln, wer braucht da was und wer braucht vielleicht ein bisschen mehr Hilfe und nicht. Und man braucht einfach da tatsächlich Zeit, um mit den Leuten zu reden und einfach zu gucken, braucht der nur ein Gespräch oder braucht derjenige vielleicht nicht doch professionelle Hilfe?
Herr Professor Fegert, wie könnten Sie oder wie kann man in solchen Situationen helfen? Was meinen Sie?
Naja, wir haben auch sehr schnell unsere Außenkontakte, wo immer es geht, auf Digitales umgestellt. Es ist im Krankenhauswesen gar nicht so einfach, weil wir natürlich sichere Kontaktlinien haben müssen, da kommt der ganze Datenschutz dazu. Das Gesundheitswesen hat sich schnell entschieden, jetzt endlich in der Krankenversicherung auch solche Online-Beratungen anzuerkennen, abrechenbar zu machen. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie gut Jugendliche mit dem Format umgehen. Für Eltern ist es manchmal schwieriger, aber gerade Jugendlichen kann man wirklich sehr, sehr gut durch Online-Beratung und Therapie erreichen. Was wir dabei dann sehen müssen, ist quasi, wie rauszufiltern, wen müssen wir jetzt sofort persönlich sehen, wen können wir durch mehrere Online-Beratungen quasi mit an Bord halten und eher coachen und wo sind so akute Krisen, dass wir einfach auch intervenieren müssen und helfen müssen. Und wir haben ja auch in der medizinischen Kinderschutz-Hotline, die ich leite, bundesweit Anrufe von besorgten Kolleginnen und Kollegen. Da war häufig die Frage, mein bisheriges Schutzsystem für eine Familie bricht jetzt zusammen. Es kommen keine Familienhelfer mehr. Ich habe wegen Homeoffice meine Kontaktperson beim Jugendamt nicht erreicht. Kann ich das jetzt einfach so lassen oder wie muss ich reagieren? Und da, denke ich, haben wir im Moment eine teilweise schwierige Situation, weil das kommunal völlig unterschiedlich ist. In Ulm hat zum Beispiel das Jugendamt sehr vorbildlich eine Quarantäne in Obhutnahme aufgemacht, wo Kinder, die häusliche Belastungen erfahren und es nicht mehr aushalten und in Obhutnahme genommen werden wollen, auch direkt aufgenommen werden, ohne Risiko, andere wiederum anzustecken. All das muss aber organisiert werden und es ist für uns Ärztinnen und Ärzte auch gar nicht einfach, da den Überblick zu behalten, wenn man Patienten aus unterschiedlichen Regionen hat. Und das ändert sich auch teilweise jeden Tag. Also brauchen wir einen ganz, ganz direkten Kontakt mit allen anderen helfenden Berufen.
Sie haben ja beide schon gesagt, dass wir haben es mit sehr heterogenen Schichten, sehr heterogenen, sehr unterschiedlichen Kindern zu tun, in ganz unterschiedlichen Situationen. Das sind keineswegs alles Problemkinder, manche sind auch besonders motiviert. Und mit solchen Kindern und Jugendlichen hat Dr. Elisabeth Exner-Grave zu tun. Sie leitet das Kompetenzzentrum Tanzmedizin in Gelsenkirchen. Das gehört zur Reha-Einrichtung Medikos auf Schalke. Und sie hat Kontakt zu vielen jungen Leistungssportlern, vor allem mit zu jungen Tänzern. Frau Dr. Exner-Grave, in welcher Altersgruppe bewegen sich die Kinder und Jugendlichen, mit denen Sie zu tun haben?
Ja, die Altersgruppe erstreckt sich so zwischen 9 und 16, 17 Jahren. Und man muss ja sagen, im Leistungssport ist ja sowieso die Motivation der Kinder und Jugendlichen, die ist da. Nur sie sind eben gewohnt, physisch und mental auf Ziele sich vorzubereiten. Das heißt, entweder den nächsten Wettkampf, die nächste Ballettaufführung. Und durch diese aktuelle Pandemie und die Ungewissheit, wie lang das Ganze noch dauern wird, merke ich da schon auch Einbrüche und Sorgen, die sich sowohl die Trainer als auch die Kinder und Jugendlichen machen. Aber nach meiner Erfahrung auch packen dies an. Also es werden aktuell zwar in deutlich reduzierter Form die Trainings über Anwendungssoftware durchgeführt. Ich hatte jetzt das Glück, am Wochenende auch bei der rhythmischen Sportgymnastik mal bei einem Online-Training via Anwendungssoftware Zoom dabei zu sein und kann nur bestätigen, dass die Motivation und auch die Stimmung eigentlich unter den Jugendlichen nach wie vor gut ist. Sie haben noch sehr viel Hoffnung, dass sich zwar jetzt durch die Quarantäne auch ihre Wettkampfsvorbereitung verschieben wird zeitlich, aber doch die Hoffnung noch da ist, dass am Ende des Jahres der eine oder andere Wettkampf stattfinden kann. Wie, und bei den Trainern?
Ja, die haben ja natürlich eigentlich kaum Trainingsmöglichkeiten. Das stelle ich mir schwierig vor. Es kommt darauf an, welchen Sport man da macht, aber in den wenigsten Wohnungen, Häusern ist jetzt irgendwie so ein großer Gymnastikraum vorhanden.
Das ist völlig richtig. Das findet also deutlich in reduzierter Form statt. Es werden auch bei den Profitänzern ja aktuell sogar Tanzteppiche von 3x3 Quadratmetern nach Hause geliefert. Man muss sich mit dieser Situation in den eigenen vier Wänden arrangieren. Aber die Verletzungsgefahr ist natürlich auch da, sodass inzwischen von verschiedenen Vereinen, auch vom Deutschen Turnerbund, regelrechte Handlungsempfehlungen rausgegeben worden sind, wie man sich auch schützen kann. Ne? Und es ist klar, gerade in dreidimensional sich bewegenden sportlichen Gruppen ist das schwierig, wenn der Raum nicht zur Verfügung steht. Ne? Gerade die Größenunterschiede auch bei den Jugendlichen. Ne? Nehmen Sie mal 2 11-Jährige, da kann durchaus ein Größenunterschied bis zu 20 Zentimetern bestehen. Wenn man dann im Warm-up Seilchenspringen macht und die Deckenhöhe natürlich nicht dieselbe hat wie in der Turnhalle, dann kann das schon ein Problem sein.
Das Seilchenspringen ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, denn Frau Professor Graf, was Frau Exner-Grave gerade beschrieben hat, das sind ja nun Trainingsmöglichkeiten für Leistungssportler. Das ist eine besondere Gruppe. Das trifft nicht auf jeden zu. Es gibt aber auch den Breitensport und Kinder wollen sich bewegen. Sie wollen toben. Und das muss nicht immer leistungsorientiert sein. Sie haben an der Sporthochschule in Köln Bewegungs- und Sportprogramme für die Corona-Krise zusammengetragen. Wie kann man dem Bewegungsdrang von Kindern und Jugendlichen in dieser schwierigen Zeit gerecht werden?
Also zum einen kann man es tatsächlich auch als Familie ja gut nutzen, mal zusammen eine Kissenschlacht zu machen und so Druck abbauen zu lassen. Auch natürlich unter Wahrung aller gesundheitlichen Risiken, die eventuell Tischkanten und sowas bergen. Wir haben uns die als Gesellschaft auch für Sportmedizin das mal zusammengetragen für Ältere und für chronisch Kranke und für Homeoffice und eben auch für Kinder und Jugendliche mit dem Wissen, dass da in kurzer Zeit wahnsinnig viel digital auch passiert ist. Da haben wir die große Auswahl letztendlich, dass jemand sagen kann, okay, ich will mehr Kraft machen, ich will mehr tänzerisch machen. Und die Chance ist ja auch mal was auszuprobieren, was so bewegungsarme Kinder vielleicht nicht so gerne in der Öffentlichkeit oder im Schulsport machen würden. Wir machen bei unseren übergewichtigen Kindern die Erfahrung, okay, plötzlich kommt Yoga gut an und solche Dinge. Ne? Und also das kann man eigentlich zu Hause ganz gut umsetzen.
Wo findet man solche verschiedenen Programme?
Also wir haben das
hört sich also nach so einer Liste von Internetadressen
an. Ja, also wir haben die auf unserer Seite der Deutschen Gesellschaft für Sportmedizin und Prävention direkt vorne dran. So Bewegung in bewegungsarmen Zeiten haben wir das Ganze genannt und unterfüttern das eben auch immer wieder. Und es ist auch ganz eindrucksvoll, ich war da auch sehr überrascht, auch die Kinder, die wir in den Programmen haben, melden uns zurück, auch die Lehrer schicken ihnen YouTube-Videos, damit die sich zu Hause bewegen können. Also das ist, die werden nicht nur in Mathe und Deutsch und irgendwelchen anderen, ich sag mal, Kernfächern beschult, sondern da gibt es auch tatsächlich Hinweise, was sie an Bewegung machen können.
Sie hören den Deutschlandfunk. Unser Schwerpunktthema heute lautet Kinder und Corona. Und unsere Experten sind die Sportmedizinerin Professor Christine Graf von der Deutschen Sporthochschule, die Orthopädin und Sport- und Sozialmedizinerin Dr. Elisabeth Exner-Grave aus Gelsenkirchen und der Kinder- und Jugendpsychiater Professor Jörg Fegert von der Uniklinik Ulm. Sie können uns anrufen 00800 4464 4464. Das ist die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons und unsere E-Mail-Adresse sprechstunde@deutschlandfunk.de. Herr Professor Fegert, was wir soeben gehört haben, das setzt natürlich voraus, dass die Familien einigermaßen intakt sind, wenn man dieses Sportprogramm machen will. Das ist ja aber nicht immer der Fall. Da gibt es ja nun viele schwierige Konstellationen. Drogenabhängigkeit bei einem oder bei beiden Elternteilen. Alkohol ist ja auch eine Droge und angeblich ist der Alkoholkonsum in der Krise erheblich angestiegen. Ich nehme an, Sie könnten die Liste beliebig fortsetzen. Welche Konfliktsituationen und schwierigen Konstellationen sind aus Ihrer Erkenntnis besonders häufig?
Naja, viel häusliche Gewalt findet halt ungesehen statt und im Moment gibt es eigentlich keine Chance, sich auszuweichen. Also all die Systeme, die vorher schon relativ entgleist waren, wo es ein Suchtproblem gibt, wie Sie angesprochen haben und so weiter, sind jetzt besonders bedroht. Wir sehen aber auch große Probleme bei getrennt lebenden Familien, wo die Umgangsschwierigkeiten so halbwegs im Griff waren und jetzt der große Streit losgeht, kann ich das Kind in der Situation zu dir geben? Du hast ja vielleicht Kontakt gehabt, dir kann ich ohnehin nicht vertrauen. Das zerrt auch sehr an den Nerven der Kinder. Also alles, was quasi bei Trennungsfamilien nicht gut gelöst war, kommt jetzt natürlich verstärkt als Belastung dazu. Dann haben wir die ganzen Eltern, die in sogenannten systemrelevanten Berufen arbeiten, die ja im Gegensatz zu den anderen beschriebenen Situationen sich alle nicht gegenseitig auf der Pelle sitzen, sondern wo die Eltern dringend Arbeit gehen müssen und die immer Sorgen haben, ist mein Kind allein oder wenn es in die Sonderbetreuung geht, ist es das Einzige dort, beschwert es sich, warum muss ich nur da sein? Also die Situationen sind sehr vielfältig. Was ich vielleicht Tröstendes sagen kann, ist, dass die Forschung zeigt, dass ja sehr viele Menschen ein, zwei, drei Kindheitsbelastungen haben. Scheidung ist was ganz, ganz Häufiges. Aufwachsen mit einem psychisch belasteten Elternteil ist auch relativ häufig. Die Menschen, die mit ein, zwei, drei Belastungen gut zurechtkommen, haben auch gute Chancen, hervorragend durch Krisen zu kommen. Am belastetsten reagieren die, die vorher schon überlastet waren, die sehr, sehr viele Kindheitsbelastungen haben und aber auch die, denen es bisher immer nur gut gegangen ist. Auch auf die müssen wir derzeit schauen, weil für die ist es eine völlig neue Situation. Die anderen haben schon ein bisschen gelernt, mit Schwierigkeiten umzugehen und ihren eigenen Weg zu finden.
Was man viel gehört und gelesen hat in letzter Zeit in diesem Zusammenhang, ist die Befürchtung, dass häusliche Gewalt in dieser extrem angespannten Situation zunehmen könnte. Deckt sich das mit Ihren Beobachtungen?
Das deckt sich mit Beobachtungen, wobei wir in Deutschland halt mit der Zahlenlage einfach sehr, sehr schlecht sind. Bis 2013 war es ja im Gesundheitswesen gänzlich verboten, Misshandlungstaten zu dokumentieren, auch Gewalt gegen Partner, angeblich aus Datenschutzgründen. Das ist zwar geändert worden, wird aber nach wie vor nicht systematisch gemacht. Und wir haben keine vernünftigen Daten aus den Krankenhäusern. Die Kollegen aus Frankreich, ich bin ja in der Europäischen Fachgesellschaft, wir haben ein gemeinsames Statement gemacht, die sehen das schon an ihren Routinedaten im Gesundheitswesen. Wir haben stärker die Berichte aus den Beratungsstellen, haben aber auch da kein gemeinsames Dokumentationssystem. Die Krise deckt auch unsere ganzen Lücken, die wir sonst in der Versorgung haben, nochmal wie unter dem Brennglas auf. Und ich denke, da gibt es dann auch für die einzelnen Versorgungssysteme sehr viel aufzuarbeiten danach.
Kinder und Corona, das Schwerpunktthema heute im Deutschlandfunk. Unsere Experten sind die Sportmedizinerin Professor Christine Graf von der Deutschen Sporthochschule, die Orthopädin und Sport- und Sozialmedizinerin Dr. Elisabeth Exner-Grave aus Gelsenkirchen und der Kinder- und Jugendpsychiater Professor Jörg Fegert von der Uniklinik in Ulm. Wir haben bislang hauptsächlich über die Auswirkungen von Kontaktsperre und Quarantäne auf Kinder gesprochen, über den Stress innerhalb der Familie, der durch die Auswirkungen der Pandemie entsteht und darüber, wie man mit den Jüngsten die Schwierigkeiten der Corona-Krise meistert. Über ein Problem haben wir noch nicht gesprochen, nämlich die Pubertät. Genauer gesagt über pubertierende Jugendliche, die zu Hause in den eigenen vier Wänden ja eingeschlossen sind. Frau Professor Graf, Sie haben einen guten Einblick in Familien. Wie erleben Sie pubertierende Jugendliche in der gegenwärtigen Corona-Krise?
Also extrem unterschiedlich auch tatsächlich. Also eigentlich ist die Pubertät ja eine Phase, wo sich Kinder bewusst oder Jugendliche im Erwachsenenwerden bewusst von ihren Eltern abgrenzen können. Das ist jetzt nicht unbedingt räumlich möglich. Und das kann den Stress weiter verschärfen, das kann den Ton weiter verschärfen, kann dazu führen, dass Kinder sich nicht an Quarantänebestimmungen halten und solche Dinge und das ganz, ganz schwierig wird. Aber es kann auch dazu führen, dass man wieder in Dialog kommt. Und Herr Fegert hatte das schon vorhin gesagt, die spielen manchmal zusammen und wir arbeiten halt ja auch mit übergewichtigen Kindern. Die sind überwiegend in dieser Altersgruppe und erleben das wirklich sehr unterschiedlich. Wenn dann plötzlich mehr Zeit miteinander verbracht wird, mehr Verständnis füreinander gegenseitig aufgebracht wird, kann das auch mal trotz Pubertät eine schöne Chance sein.
Frau Dr. Exner-Grave, Sie haben mit Jugendlichen zu tun, die Leistungssport treiben und die eher hoch motiviert sind. Aber in der Pubertät sind die unter Umständen auch. Wie nehmen die das wahr?
Ja, selbstverständlich möchten sie gerne in ihrer spezifischen Sportart trainieren und sind jetzt unter Umständen darauf angewiesen, eben auch das Ausdauertraining zum Beispiel anders zu gestalten. Ne? Wer halt Leistungsschwimmer ist und aktuell nicht in die Schwimmhallen darf, der ist halt jetzt gezwungen, seine Ausdauer und physische Fitness durch das Joggen zum Beispiel aufrecht zu erhalten. Und das macht dann aber weniger Spaß und führt vielleicht eher auch zu Gelenkproblemen im wachsenden Körper, weil sie es einfach nicht gewohnt sind. Ne? Und dieses Umswitchen jetzt auf Alternativen kann ja durchaus auch Vorteile haben, dass man eben über den Tellerrand auch hinausblickt. Die Erfahrungen mache ich da auch teilweise. Aber letztendlich sind ja diese Wettkampf-Leistungssportarten, arbeiten einfach ganz eng auf ein Ziel hin. Und das ist zeitlich immer sehr festgesteckt. Und von diesem Zeitschema muss man eben aktuell abweichen. Und da gibt's für den einen oder anderen eben schon Probleme oder kommt auch Unmut oder Ungeduld auf. Aber letztendlich hilft dann auch, dass alle wissen, wir sitzen jetzt im selben Boot und wir hoffen, dass es nach dieser Pandemie dann wirklich wieder bergauf geht.
Aber der Sport hilft ja offensichtlich den Jugendlichen doch eine ganze Menge dabei. Das ist bei anderen unter Umständen anders. Herr Professor Fegert, es gibt ja viele Jugendliche, die provozieren ganz einfach in der Pubertät. Zum Beispiel, indem sie gerade jetzt Corona-Partys feiern. Was geht in den Köpfen dieser Jugendlichen vor?
Naja, scherzhaft sagt man ja häufig, dass Pubertät die Zeit ist, wo Eltern schwierig werden. Im Prinzip geht nicht viel anderes in den Köpfen vor, wie sonst auch. Nur sonst wird es nicht so stark gesehen, weil die Eltern nicht so stark mehr Kontrolle ausüben über das normale soziale Umfeld. Und natürlich auch staatlicherseits nicht so viel Kontrolle da ist. Was wir, glaube ich, in der Kommunikation am Anfang falsch gemacht haben, ist zu sagen, das betrifft Kinder nicht. Also das soziale Motiv, weshalb wir Distanz wahren, das wurde eigentlich nicht so stark betont wie die Gefährdung insbesondere älterer Personen. Und daraus haben viele Jugendliche gemacht, naja, komm. Und ganz viele Dinge, die Eltern sagen, vor denen Eltern immer gewarnt haben, sind hochinteressant in dieser Phase. Man macht erste Erfahrungen mit Suchtmitteln, Drogen. Das ist ein Ausprobieralter. Es gibt erste Erfahrungen mit Sexualität. Es gibt verschiedene Dinge, die in diesem Alter ausprobiert werden. Was mir wichtig ist für Eltern, ist, dass man nicht Konflikte jetzt anfängt, weil man Dinge näher sieht, die man vorher auch nicht angegangen wäre. Also jetzt, wo alle aufeinander sitzen, fangen dann manche Eltern an zu sagen, jetzt könntest du doch endlich mal dein Zimmer aufräumen. Das ist bei einem kleinen Kind völlig korrekt. Wenn man sich mit einem 15-Jährigen, 14-Jährigen noch über das Zimmer streitet und nicht über die eigentlichen Themen redet, wie zum Beispiel Partys, Regeln umgehen und so weiter, dann denke ich, hat man auch ein bisschen Thema verfehlt. Viele Jugendliche, gerade in der Pubertät, haben auch Mitbilligung der Eltern am Anfang dann mal extrem ausprobiert, so lange zu fernsehen, wie sie nur können, oder am Computer beim Spielen zu verbringen, also 2 Nächte durch, 3 Nächte durch. Diese Phase sollte jetzt auch vorbei sein. Auch Jugendliche in der Pubertät, gerade die, brauchen eine klare Alltagsstruktur mit Aufstehen morgens, mit einem klaren Schlafrhythmus, der ist wichtig, nicht nachts Video und alles erlauben, sondern wirklich den Tag durchtakten. Und da kann sich segensreich das Wochenende auch von der Woche im Alltag unterscheiden. Wir wissen alle, dass wir in herausfordernden Situationen Struktur brauchen. Deshalb gibt es für alle belastenden Situationen eigentlich Regeln bei der Geburt, bei der Beerdigung. Und solche Regeln geben Halt. Und die brauchen die Kinder in der Pubertät auch. Aber nicht jetzt Dinge versuchen nachzuholen, die in den letzten 5, 6 Jahren auch nicht gelaufen sind.
Sie hören den Deutschlandfunk, unser Schwerpunktthema Kinder und Corona. Und Sie können uns anrufen 00800 4464 4464 und unsere E-Mail-Adresse sprechstunde@deutschlandfunk.de. Und am Telefon in Leipzig begrüße ich Herrn Heuchel. Guten Morgen, Herr Heuchel.
Guten Morgen.
Ihre Frage oder Ihre Bemerkung?
Na, wie der Kollege gerade sagte, also ich habe das Problem mit 15-jährigen Sohn, der eigentlich relativ lethargisch und faul das alles vor sich her schiebt und erst gegen Abend dann fleißig und ein bisschen tätig wird und das dann eher so in Wellen geht, dass also quasi wir dann immer böse werden und ihn treten und also ihn schieben müssen und ein Donnerwetter geben müssen und dann spurt er wieder, dann ist er einsichtig, dann macht er wieder was. Also es ist ja klar, dass man versucht, klare Strukturen und Regeln zu machen, aber die Kinder sind, oder die Jugendlichen zumindest, ist meine Erfahrung, sind eher lethargisch, faul, zocken halt lieber morgens und machen abends dann die Schularbeiten oder eben gar nicht.
Und sie kostet das eine Menge Nerven, höre ich ja
dabei auch. Genau, das ist dann wirklich anstrengend, weil man dann immer wieder und immer wieder und immer wieder und immer wieder, weil man einfach die Einsicht, die Vernunft da einfach noch nicht da ist.
Aber Herr Professor Feger, das ist ja genau, ist ja ähnlich das, was Sie eben auch angesprochen haben. Da liegen die Probleme in der Familie.
Genau, also das Ringen um Struktur und eine Struktur, die jedem auch Freiraum gibt und die bestimmte gemeinsame Zeiten auch festlegt. Und ich denke, ein gemeinsamer Morgenstart für viele ist wichtig. Und gerade bei Patienten, die dann eher ins Lethargische oder sogar Depressive gehen, habe ich oft auch angeraten, dann den Tag jetzt mit einer Sporteinheit zu beginnen. Denn wir wissen aus vielen Studien zur Depression, dass Aktivierung absolut hilft. Also wenn ich quasi mich der Lethargie hingebe, dann komme ich auch weiterhin nicht ins Funktionieren. Während wenn ich irgendwo mich ein bisschen spüre und erlebe, morgens, wo es noch relativ kühl ist, mal rausgehe, Fahrrad fahren, laufen, man kann sich ja auch mal aufschreiben, was man gern mag und sich wie einen Stundenplan machen, dann ist das sicher ein besserer Weg, um in den Tag zu kommen und auch die anderen und die Nerven der anderen zu schonen. Denn wir müssen uns darauf einstellen, dass das noch einige Zeit geht. Wir müssen uns vorstellen, dass vielleicht der Sommerurlaub in der gewohnten Form mit einer Fernreise oder auch für die Jugendlichen, die nicht mehr gern mit ihren Eltern verreisen, die gerne in der Gruppe wegfahren wollen, so wegfallen wird. Also wir müssen uns darauf einstellen, dass wir es miteinander aushalten müssen.
Frau Professor Graf, wie bringen Sie die Jugendlichen in Bewegung?
Also das ist klassischerweise eine Frage, die wir auch kennen. Die kennen wir auch ohne Corona. Und vielleicht, Herr Heuchel, wenn ich den Namen jetzt richtig verstanden hatte, dann vielleicht sprechen Sie auch nochmal mit Ihrem Sohn das gemeinsam durch, wie so ein, wo es Zeiten gibt, die er daddeln kann und wo es Zeiten gibt, die Sie vielleicht auch gemeinsam gerne machen können, wo Sie wirklich dann zusammen entweder rausgehen, kicken, Kickboxen machen oder Schattenboxen oder irgendwie was in dieser Richtung. Lassen Sie ihn an diesem Plan partizipieren. Ich erlebe wirklich, dass Sie gerade die Jugendlichen im Moment extrem ungern aufstehen. Ich weiß nicht, ob das gemeinsame Morgen immer so ein hehrer Wunsch von uns Eltern ist. Ich denke es auch, es wäre gut, aber vielleicht die Idee reinzubringen, okay, welche Idee hat er denn von einer Tagesstruktur und wie kommen Sie da gemeinsam überein, weil jeder hat Rechte in dieser Familie, sage ich mal, und da packen Sie ihn auch so ein bisschen vielleicht bei der Möglichkeit, das mitzugestalten.
Herr Heuchel, ich danke Ihnen ganz herzlich und Grüße nach Leipzig. Und in Dresden ist Herr Petzke am Telefon. Guten Morgen, Herr Petzke.
Ja, guten Morgen. Ja, mein Name ist Thomas Petzke. Ich bin Dresden und Übungsleiter beim Dresdner Sportclub. Wir betreiben dort Leichtathletik mit 26 Kindern, die auf der Sportschule sind und die natürlich jetzt eine ganz schwere Zeit haben. Sind jetzt gerade die Zeit, wo wir anfangen mit Leichtathletik-Wettkämpfen und eigentlich die Kondizeit und diese Vorbereitungszeit schon durch haben. Und wir hätten jetzt eigentlich noch einen Trainingslager gehabt, das ist leider ausgefallen. Und es ist natürlich relativ schwer, die Kinder bei der Stange zu halten. Und ich hatte vorhin zum Beitrag gehört, dass man jetzt schön Ausdauer machen kann und schön alleine trainieren kann. Das ist natürlich für die Kinder schwierig, weil oftmals auch die Motivation, diese Gemeinschaftsarbeit miteinander und dieses gegenseitige Anstacheln und Antreiben zu besseren Leistungen natürlich fehlt. Das passiert in dem kleinen Kreis und in der kleinen Zelle natürlich nie. Und das sehe ich als große Schwierigkeit. Mhm.
Frau Dr. Extengrave, was könnte Herr Petzke tun, um seine Trainingsgruppe noch mehr zu motivieren?
Ja, die Motivation ist da wirklich ein ganz entscheidender Faktor. Wir wissen ja auch noch nicht so richtig die physische Distanz, die jetzt aktuell gegeben ist. Und zum Beispiel auch Begrüßungsformen, High Five unter Sportlern, all das findet nicht mehr statt. Und es ist schon, glaube ich mal, liegt auch ein bisschen in der Hand des Trainers und auch der Eltern, für Motivation zu sorgen. Also ich bekomme mit, zum Beispiel im Kader der rhythmischen Sportgymnasten, da werden Challenges gestartet. Also neben ihrem Körpertraining in reduzierter Form zu Hause wird zum Beispiel am Ende dieser Trainingseinheiten eine Tanzchoreografie via YouTube gezeigt. Die müssen sie nachmachen und dann wird die Aufgabe gestellt, bis 20 Uhr halt das persönliche Video auf WhatsApp hochzuladen und die Trainerin beurteilt dann quasi oder sucht die drei Besten darunter aus und die werden dann beispielsweise auf dem WhatsApp-Status gestellt. Und was ich so mitbekomme, das geht jetzt um die Altersklasse der 11- bis 12-Jährigen, die ja sonst gewohnt sind, gerade in der RSG 25 Stunden pro Woche zu trainieren, ist das für die jetzt quasi auch eine neue Aufgabe, da mental ein bisschen anders drauf zu reagieren. Oder es finden sogenannte Frühlings-Challenges statt, dass die einfach mal aufgefordert werden, sich die Haare entsprechend zu frisieren. Das ist natürlich bei Jungs, glaube ich mal, der motivationale Faktor wird da woanders liegen. Aber es kann schon gelingen, aus dieser schwierigen Situation jetzt auch als Trainer mit entsprechendem Support eigentlich gut auf die Kinder und Jugendlichen zuzugehen und auch für entsprechende Motivation zu sorgen.
Also so eine Wettbewerbssituation schaffen und das kann ja auch ein bisschen was anderes sein.
Richtig. Ne? Mhm. Allerdings, Herr Petzka, Sie sagten ja mit 26 Kindern, das ist natürlich schon eine ganz schöne Gruppengröße auch. Ne? Aber diese Online-Trainings kann man ja sogar bis zu 100 Personen machen. Aber das muss man auch sagen, das ist an die Trainer aktuell wirklich eine große Herausforderung. Und was ich hier durchweg auch im Medikus auf Schalke erlebe, sei es jetzt im Fußball oder sei es im Triathlon, ist es einfach so, dass die Trainer sich sehr um diese, um ihre Schützlinge sozusagen kümmern und auch die Eltern, das höre ich immer wieder, die ja bei solchen Haushalten, wo leistungssportliche Kinder hervorgehen, sind ja die meisten selber Eltern auch mit sportlichem Hintergrund und die haben dann auch keine Probleme mit ihren Kindern außerhalb der Trainingszeiten zum Beispiel noch Fahrrad zu fahren oder eben laufen zu gehen, das was eben in diesem Lockdown innerhalb der Familie noch möglich ist, ne? Denn sonst müssen die Eltern ihre Kinder ja auch vielfach zu Fußballspielen fahren, auch in den ästhetischen solchen Leistungssportarten wie Eiskunstlauf beispielsweise, da sind die Eltern sehr eingebunden, neben ihren Berufen in der Woche die Kinder noch zum Ort XY zu fahren. Und das fällt ja momentan alles weg. Das schafft also auch ein bisschen mehr Ressource in anderer Richtung. Und wenn die positiv kanalisiert wird, ich glaube, dann kann das auch für die Zeit nach Corona ein wirklicher Zugewinn bedeuten.
Also was ich glaube, ist, dass die Eltern schon gut mitmachen und versuchen, das anzutreiben. Aber die Kinder wollen ja nicht permanent auch mit ihren Eltern oder mit ihren Eltern halt Sport machen. Deswegen suchen sich ja auch Trainingslager. Ja. Das ist die eine Geschichte. Wir hatten dann eine virtuelle Trainingslager gemacht, wo eben so das ganze Rahmenprogramm halt mit war. Das geht schon mal eine Woche, aber das hält man eben schwer durch. Also das hält man... Ja. Das hält man eben auf Dauer schwer durch. Und wo Sie vorhin sagten, auch mit Schalke, für uns ist es natürlich auch schwer. In unserem Verein gibt es ja natürlich jetzt nicht nur diesen unteren E-Kader-Bereich, sondern wir haben auch Bundeskader dabei. Und es war halt schwer, auch unseren Bundeskadern zu erklären, dass die Fußballspieler zu acht trainieren dürfen, weil sie eben dritte Liga spielen oder zweite Liga spielen. Und unsere Bundeskader, die zu deutschen Meisterschaften oder zu Europa- oder Weltmeisterschaften fahren dürfen, durften nie trainieren. Und das finde ich einfach, da müsste man, wäre es einfach für uns schön in der Gesellschaft, dass wir den Sport jetzt nicht nur als klassisches finanzielles Mittel betrachten und die dürfen halt, sondern einfach mal wirklich alle betrachten und zu sagen, das ist eine Qualität, die alle leben sollen. Und es wäre gut, wenn das jedem, egal wie viel Geld da im Spiel ist, zugute kommt.
Ja. Herr Petzke, ich danke. Herr Petzke, vielen Dank für den Anruf und für diese Perspektive, die Sie in die Diskussion gebracht haben. Wir haben jetzt hauptsächlich über Jugendliche gesprochen, also Kinder und Jugendliche mit also eher über 10 Jahre. Am Telefon ist jetzt Frau Heidmann aus der Nähe von Bremen. Hallo, Frau Heidmann.
Hallo.
Bei Ihnen geht es um ein sehr viel kleineres Kind.
Ja, genau. Mein Sohn ist 5,5 Monate alt, also auch noch kein Krippenkind. Aber ein Aspekt, der uns zumindest jetzt betrifft, ist, dass die Krippenplätze vergeben wurden und wir wurden abgelehnt. Und unsere einzige Möglichkeit ist, im November, wenn er in die Krippe gehen darf, einen Platz bekommen, wenn die Kinder, die dann zum 1. Oktober von der Krippe in die Kita wechseln. Und ich glaube, dass es sehr schwierig werden wird, weil man gerade auch bei vielen meiner Freunde beobachten kann, dass die Kinder, wenn sie eben nicht in den Krippen- und Kita-Alltag eingebunden sind, sich teilweise auch echt ein bisschen zurückentwickeln und viele schon davon sprechen, dass es für sie so eine Art zweite Eingewöhnung wird, wenn die Kitas wieder aufgehen. Und ich glaube auch nicht aufgrund der aktuellen Situation, dass natürlich auch die Kitas in vollem Umfang wieder so sofort öffnen werden. Und wenn man dann davon ausgeht, dass bedeutend weniger Kinder zur gleichen Zeit vielleicht betreut werden können, man dann vielleicht noch zusätzlich den Aufwand hat, die Kinder wieder an dieses geregelte Leben, das ja ein völlig anderes in so einer Einrichtung mit anderen Kindern ist, als es jetzt zu Hause der Fall ist, auch was die Förderung zum Beispiel betrifft, dass es vielleicht auch noch Konsequenzen hat in längeren Zeitraum. Wenn man uns zum Beispiel sieht, dass die Eltern dann sagen, die ihre Kinder lieber noch ein Jahr dann in der Krippe lassen, weil sie sagen, sie müssen das eigentlich erst wieder aufholen und der Sprung von der Krippe in die Kita ist dann einfach zu groß. Das ist ja bei vielen Eltern schon ein Problem zu sagen, unser Kind wechselt mit einem Jahr. Und ich denke, das ist auch ein Aspekt.
Ja, und Sie machen sich da sehr viel Sorgen drum, das hört man dann natürlich raus. Frau Professor Graf, sind diese Sorgen berechtigt?
Also ich kann die sehr, sehr gut verstehen. Die werden natürlich aber auch so ein Stück weit, ich sag mal medial, auch immer mal wieder reingestreut, wie viel ist da wirklich Aufholjagd nötig. Möglicherweise gibt es vielleicht noch eine zweite Eingewöhnungsphase, weil 5,5 Monate ist natürlich auch sehr klein. Aber wenn ich mir das von der Realität angucke, als meine große Tochter, die ist jetzt 24, in den Kindergarten kam, da gab es die Möglichkeit ja auch noch gar nicht der U3-Kinder. Also das heißt, wir haben auch Möglichkeiten gehabt, wo Kinder sich nicht zurückentwickelt haben, als wir die lange Jahre noch in der elterlichen Fürsorge hatten. Und man darf, glaube ich, nicht vergessen, dass Kinder extrem dynamisch von ihrer Entwicklung sind. Und gerade diese ersten 1-2 Lebensjahre, da ist so wahnsinnig viel Entwicklung drin, sodass ich glaube, das macht mit den Kindern weniger. Es ist, glaube ich, mehr, wie wir das als Familien tragen, wie wir das als gesellschaftliches System tragen. Und sollten das vielleicht nicht so sorgenvoll betrachten. So wie ich Sie höre, Frau Heidmann, klingen Sie wie eine ganz liebevolle Mama, die sich sehr um ihr Kind kümmert. Und ich bin mir relativ sicher, dass Sie keine Sorge haben, dass Ihr Kind sich zurückentwickelt.
Danke Ihnen für Ihren Anruf. Oder haben Sie noch eine Nachfrage?
Ja, also ich selber persönlich denke nicht, dass sich unser Kind zurückentwickeln wird. Ich denke, dass es vielleicht eher für die Kinder, die jetzt in dem Alter sind, dass sie eigentlich dann in die Kita wechseln, für die vielleicht schwierig ist, weil diese Phase einfach sehr lang ist, in der sie jetzt da rausgenommen sind. Sie haben ja auch keine Möglichkeit, auf einem Spielplatz anderen Kindern zu begegnen. Ja. Oder ne, also ich glaube, momentan ist es für diese Gruppe schwieriger. Und im Nachhinein wird es für uns dann wahrscheinlich schwieriger, weil diese Nachwehen sich quasi dann für uns auswirken werden. Ja. Und ich glaube, das ist vielleicht einfach ein Aspekt, der noch gar nicht so betrachtet wird.
Also darf ich kurz? Ich bin Ihnen eigentlich sehr dankbar dafür, dass Sie das ansprechen. Und zuerst mal auch froh, dass Sie sagen, Sie machen sich jetzt um Ihr Kind nicht so Sorgen, das wird schon gut gehen. Und das ist auch eine Haltung, die man braucht. Aber ich bin ja auch Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats in Familienfragen. Und wir merken jetzt eigentlich, wie die Profi-Lobbyisten im Industriebereich, im Sportbereich, überall eigentlich relativ laut gehört werden. Wo sich das Ganze im Moment aber abspielt, ist hauptsächlich im Haushalt, wo derzeit gelernt wird, wo Entwicklung gefördert wird, wo produziert wird durch Homeoffice und so weiter. Und Familie ist ganz zentral im Mittelpunkt. Und wir haben deshalb schon vor einiger Zeit vorgeschlagen, dass wir die Sommerferien, den Herbst neu denken müssen und uns auch überlegen müssen, wie wir Kleingruppenangebote schaffen können, weil die Kitas werden wahrscheinlich nur mit verkleinerten Gruppengrößen wieder starten können. Und wir haben in der Medizin hier die unglaublich positive Erfahrung gemacht, wie viele Medizinstudierende sofort bereit waren, im Krankenhaus auszuhelfen und was Praktisches zu tun. Das können wir genauso mit Pädagogik, Sozialpädagogik und anderen Studierenden tun, um zum Beispiel schon im Sommer zu beginnen, Kleingruppenangebote, die vertretbar sind, zu organisieren. Und ich glaube, wir müssten jetzt über solche Dinge jetzt schon nachdenken, damit nicht solche Effekte eintreten, wie Sie sie angesprochen haben. Deshalb bin ich dankbar, dass Sie das als allgemeine Sorge artikuliert haben. Trotzdem sollte natürlich jeder Elternteil schauen, dass es seinem Kind gut geht und dass man da möglichst gute Entwicklung fördert.
Frau Graf.
Herr Fegert, wenn ich da noch eins ergänzen darf, diese Kleingruppenbetreuung, die würde ich mir ohnehin viel längerfristiger wünschen, auch nicht nur im Rahmen dieser Corona-Zeit, weil wenn ich mir angucke, wie überladen Schule zum Teil von den Klassengrößen ist, dann steckt hier vielleicht auch mal eine Chance zu sehen, was ist möglich an Förderung, wenn wir das nicht nur notbedingt, jetzt pandemiebedingt machen müssen, sondern auch langfristig. Was bekommen wir denn dann für Resultate für unsere Gesellschaft nochmal? Also deswegen denke ich, wir sollten das auch weiterdenken als nur bis ans Ende der Pandemie.
Da bin ich absolut bei Ihnen.
Aktuell, ich hätte dazu auch noch ein Statement, aber aktuell politisch sollte es jetzt auch mehr im Bewusstsein sein, Frau Heidmann, was Sie ansprechen, dass die Spielplätze aktuell alle geschlossen sind. Ich glaube, neben den Schulöffnungen sollte man sich auch Gedanken darüber machen, ob diese Spielplätze, die an der frischen Luft sind, wo die Viruslast sowieso geringer ist, letztendlich nicht auch für Kleingruppen wieder geöffnet werden kann. Ne? Das ist natürlich, liegt dann in der Obhut der Eltern, die letztendlich die Auflagen, die damit dann verbunden sind, dass vielleicht pro Gerät tatsächlich nur zwei Kinder mit gebührendem Abstand können, dass die dann halt eingehalten werden. Mhm. Aber möglich wäre das aus meiner Sicht.
Herr Fegert, sehen Sie es auch so?
Naja, ich denke da wirklich auch über freiwilliges Engagement nach, weil Eltern werden das nicht gut schaffen können, immer ihre Kinder auseinanderzuhalten. Es braucht eine Spielplatzbetreuung, die sollte vielleicht nicht unbedingt die Polizei machen, die ja im Moment in Parks sehr segensreich unterwegs ist und Leute aufklärt. Aber das könnten Pädagogen, Pädagoginnen in Ausbildungen machen. Und ich glaube, wir sind jetzt herausgefordert, auch ein bisschen kreativer mit der Krise umzugehen, wo wir jetzt kapieren, dass das noch länger dauern wird.
Kinder und Corona, so lautet heute unser Schwerpunktthema, denn Kinder leiden besonders an der Kontaktsperre. Mit Freunden herumtoben, andere besuchen, mit ihnen spielen, die Großeltern besuchen, all das ist nicht möglich. Die Spielplätze sind gesperrt, Kindergärten und Kitas geschlossen und das ist längst nicht alles. Die meisten Eltern sind in dieser Krisenzeit besonders gestresst und das spüren die Kinder und da liegen die Nerven innerhalb der Familie schon einmal blank. Da sind dann auch schon einmal Kinderpsychologen und Psychotherapeuten gefragt, aber auch Sportmediziner, die den Bewegungsdrang der Kinder in die richtigen Bahnen lenken können. Unsere Experten heute Vormittag, die Sportmedizinerin Professor Christine Graf von der Deutschen Sporthochschule, die Orthopädin, Sport- und Sozialmedizinerin Dr. Elisabeth Exner-Graf aus Gelsenkirchen und der Kinder- und Jugendpsychiater Professor Jörg Fegert von der Uniklinik in Ulm. Rufen Sie uns an, wenn Sie uns von Ihren Beobachtungen und Ihren Erfahrungen erzählen wollen oder wenn Sie Fragen an unsere Experten haben. Die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons lautet 00800 4464 4464 und die E-Mail-Adresse sprechstunde@deutschlandfunk.de. Zunächst aber wollen wir doch mit einem Kinderarzt über Kinder und Corona sprechen. Am Telefon begrüße ich Dr. Eckhard Dierlich aus Köln von der Praxis die Südstadt Kinderärzte. Guten Morgen, Herr Dr. Dierlich.
Ja, guten Morgen.
Ich nehme an, dass sich das Erscheinungsbild Ihrer Praxis und die Abläufe in Ihrer Praxis seit März gewaltig verändert haben. Was ist heute anders als noch vor 2 Monaten?
Naja, also zunächst muss man ja mal sagen, dass diese ganze Corona-Krise einherging so mit einer stabilen Hochdrucklage. Das heißt, wir hatten ja jetzt dieses wunderbare Frühlingswetter, sodass wir in der Praxis jetzt auch ohne Corona so einen relativen abrupten Rückgang an Atemwegserkrankungen hatten, was wir normalerweise so in dieser Postkarnevalsphase, also die Zeit zwischen Karneval und Ostern immer beobachten, die war einfach nicht da. Dann kam ja dieser Shutdown, was dann jetzt nochmal eine zusätzliche Reduktion der Patientenzahlen in den Praxen hervorgerufen hat, was auf der anderen Seite uns mal die Gelegenheit gegeben hat, uns doch peu à peu auf die neue Situation einzustellen, sodass wir die Abläufe in der Praxis ändern konnten. Wir haben eine Videosprechstunde eingerichtet, wir haben das Wartezimmer leergeräumt, auch die ganzen Spielsachen, die wir sonst für die Kinder da haben, vermehrt Desinfektionsspender aufgebaut und uns dann im Hintergrund Schutzmasken und die Materialien, die notwendig sind, zu kümmern.
Wie schützen denn Sie die Kinder untereinander vor Ansteckung?
Ja, also grundsätzlich ist es so, ich kann jetzt nur für unsere Praxis sprechen, dass wir versuchen, die Praxis so zu organisieren, dass nach Möglichkeit nur einer rein und einer rausgeht. Das heißt, das Wartezimmer als solches ist mehr oder weniger nicht in Benutzung. Und wir haben den Eltern gebeten, nach Möglichkeit immer nur mit einem Kind zu kommen, also ein Erwachsener, ein Kind. Die wenigsten Kinder kommen ja alleine zu uns. Das heißt, es ist letztendlich immer zwei. Aber die Familien, die beispielsweise mehrere Kinder haben, da war es eigentlich ganz normal in so einer Kinderarztpraxis, also dass natürlich die Mutter sich überlegen muss oder die Eltern, was mache ich mit den anderen beiden? Und wir haben die halt gebeten, dafür zu sorgen, dass die nicht unbedingt mit müssen. Im konkreten Einzelfall ist das natürlich immer eine Herausforderung für alle Beteiligten, ja. Sagen wir mal so vorsichtig. Ja,
und Sie versuchen ihr Wartezimmer möglichst leer zu halten, dass sie da möglichst wenig drin sitzen. Nun geht es ja nicht nur um das Warten, es geht auch um die Untersuchung. Nun kann man ein Kind ja nicht auf 1,5 Meter Abstand untersuchen. Sie müssen da ja richtig ran. Wie machen Sie das?
Ja, also die Untersuchung von Kindern ist definitiv eine Kontaktsportart, sodass wir versuchen schon so die Regeln der Hygiene zur Anwendung zu bringen. Das heißt, wenn Sie sich das so konkret vorstellen, für manche Kleinen wirken wir wie so halbe Aliens. Das heißt, mit Gesichtsmaske, ein Visier und in so einer Schutzkittel, das ist für die natürlich eine völlig merkwürdige Begegnung mit ansonsten vertrauten Personen.
Ja, und haben die dann Angst vor Ihnen?
Naja, also da man sich ja persönlich weitestgehend kennt, also nehmen wir mal jetzt so die Kinder so ab 2, lässt sich das eigentlich relativ schnell in so einen entspannten Rahmen eigentlich einbetten und das klappt eigentlich ganz gut.
Es heißt ja, dass für Kinder eine Infektion mit dem Coronavirus nicht so gefährlich sei und nicht zu so schweren Verläufen führe wie bei Erwachsenen. Allerdings ist die Studienlage dazu sehr widersprüchlich. Woran halten Sie sich?
Ja, also letztendlich muss man sagen, wir in so einer Kinderarztpraxis, wir haben jetzt auf der Strecke alle so den kleinen Virologen absolviert und haben natürlich diese Unsicherheiten, die wir auch bei den Eltern spüren, haben wir natürlich auch, versuchen aber trotzdem eine klare Position für uns zu entwickeln. Das ist natürlich, gelingt uns mehr oder weniger. Und es scheint ja wohl so zu sein, in meiner Einschätzung nach, dass die Kinder ja auch in den weltweiten Untersuchungen, die es mittlerweile ja gibt, doch vergleichsweise symptomarm sind und ernsthaft eigentlich bisher gibt es, abgesehen von ganz seltenen Einzelbeispielen, eigentlich keine ernstzunehmenden Verlaufsformen bei Kindern.
Sie hatten noch kein Kind, das
Wir hatten bisher ein Kind, was einen positiven Abstrich hatte, aber wirklich milde Symptome. Typischerweise auch, was bei Kindern ja wohl dann immer wieder mal beschrieben ist, eben so eine Magen-Darm-Symptomatik, das heißt also Durchfall und Erbrechen, war in dem Fall auch dabei. Aber ansonsten ging es dem Kind im weiteren Beobachtungsverlauf jetzt nicht beunruhigend schlecht.
Vielen Dank. Das war der Kinderarzt Dr. Eckhard Dierlich aus Köln. Und damit kommen wir zu Ihren Höreranrufen. Die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons lautet 00800-4464-4464. Und als Experten zugeschaltet Professor Christine Graf aus Köln, Dr. Elisabeth Exner Graf aus Gelsenkirchen und Professor Jörg Fegert aus Ulm. Und am Telefon ist jetzt Herr Kersting, der uns aus dem Ruhrgebiet anruft. Guten Morgen, Herr Kersting.
Ja, schönen guten Morgen in die Runde. Sie haben es schon gesagt, ich rufe aus dem Ruhrgebiet an und damit aus einer Region, wo zehntausende Kinder in Hartz IV leben und im frühen Alter kaum eine Chance auf eine Kita oder auf Sport treiben haben. Das wird ja eben auch richtig als sehr wichtig dargestellt, weil gerade diese frühen Zugänge für benachteiligte Kinder von besonderem Vorteil sind. Und in dem Zusammenhang möchte ich einen merkwürdigen Widerspruch und politischen Diskurs aufgreifen, den ich Ihnen jetzt immer in der Zeitung lese, den ich ein Stück weit auch unehrlich halte. Herr Fegert hat eben von Logoismus gesprochen und ich nehme im Moment wahr, dass in der Öffentlichkeit, in der Politik gerade diese benachteiligten Kinder dafür genommen werden, um zu begründen, dass eine Liberalisierung stattfinden muss. Und das auch insbesondere von Politikern, ich habe es jetzt wieder von der FDP gehört, die sich eigentlich sonst herzlich wenig um benachteiligte Kinder kümmern und das finde ich unehrlich. Wäre man konsequent, müsste man eigentlich jetzt hergehen und sagen, wir fördern besonders diese Kinder und wir eröffnen gerade diesen Kindern einen besonderen Zugang zu Kita, zu Betreuung und wir investieren und fördern gerade in den Stadtteilen im Ruhrgebiet, in denen diese Kinder leben, Infrastruktur sehr stark. Das wird aber nicht gemacht. Im Gegenteil, es wird gesagt, diejenigen, die sozusagen arbeitsmarktnah sind, und das sind die Familien von armen Kindern in der Regel nicht, die müssen jetzt Zugang zu Kitas kriegen. Und das finde ich also höchst problematisch. Also ich denke, man müsste jetzt sich Gedanken machen, wie kriegt man eigentlich strukturell und flächendeckend die Bedingungen hin, die dort fördern. So wichtig Einzelmaßnahmen für Risikokinder sind, das wurde ja jetzt auch intensiv diskutiert, aber wir reden hier gerade im Ruhrgebiet über zehntausende Kinder, deren Zukunft ohnehin verspielt wird und jetzt durch diese Bedingungen nach meiner Meinung nochmal zusätzlich. Und das sind keine Kinder, die, wie Frau Graf sagte, vielleicht in Wohnungen mit 4 Zimmern sich aufhalten müssen. Nein, Hartz IV heißt in der Regel 2 Zimmer und äußerst beengte Bedingungen und ein ganz schwieriges Umfeld. Also ich finde, es geht um mehr als rhetorische Politik an dieser Stelle, sondern um faktische Politik. Und da würde ich mir gerne Vorschläge und Initiativen wünschen. Dankeschön.
Danke Ihnen für dieses Statement, Herr Professor Fegert, Sie sind angesprochen worden, aber ich nehme an, Sie gehen mit Ihren Gedanken in eine ähnliche Richtung.
Ja, Herr Schröder, Sie kennen mich gut und meine Äußerungen auch dazu, das geht genau in die Richtung. Wir müssen jetzt aus der Phase rauskommen, wo wir Gruppeninteressen versuchen, gegeneinander auszuspielen, sondern wir müssen wirklich genau schauen, was es braucht und wir müssen jetzt die Umsetzung zum Beispiel für den Sommer und für den nächsten Herbst planen. Weil es gibt, glaube ich, sehr, sehr viel Bereitschaft zur Unterstützung, aber die muss organisiert werden. Wir können ja auch aus der sogenannten Flüchtlingswelle lernen, wenn wir lauter Ehrenamtliche ungeprüft auf Kinder loslassen, dann haben wir mit Übergriffen auf Kinder mit vielen Fehlleistungen wieder Probleme. Also wir müssen das ordnen. Und deshalb denke ich, müssen wir jetzt aus einer Phase herauskommen, wo allein die Virologen die Agenda bestimmen, sondern wo andere Bereiche wieder in den Blick genommen werden. Und da gibt es riesige Herausforderungen in der Unterstützung von Kindern und Familien. Und das wird wahrscheinlich vernünftig nur in Kleingruppen geschehen können. Ja, und das muss jetzt geplant und vorbereitet werden. Deshalb hat der Wissenschaftliche Beirat in Familienfragen sich auch in Arbeitsgruppen zusammengesetzt. Wir haben so einen Denkanstoß gegeben, Sommerferien jetzt neu denken. Das heißt, wir wollen niemand die Ferien wegnehmen, aber wir wollen jetzt die Zeit nutzen, dass man diese Dinge, die Herr Kersting zu Recht angesprochen hat, jetzt organisiert.
Am Telefon ist jetzt in Berlin Frau Schmolke-Astong. Und Sie gehen, Ihnen geht es um die Kita, sondern es geht aber eigentlich auch, passt eigentlich ganz gut zu einer jetzt unserer jetzigen Diskussion. Frau Schmolke-Astong.
Ja, also mir geht's. Meine Frage ist eigentlich, warum wurden nicht als erstes die Kitas geöffnet letzte Woche und auch die Grundschulen? Weil da doch eigentlich die Not am größten ist. Es wird so viel über den Schutz der Alten geredet und den Altenheimen, das ist natürlich auch wichtig, aber viel zu wenig über unsere Jugend. Und ich bin Großmama und engagierte Großmama und ich kann das nicht verstehen. Und ich habe auch gelesen, dass die Akademie der Wissenschaften da, die Leopoldina, das auch Frau Merkel empfohlen hat. Und trotzdem passierte es nicht. Es kamen zuerst die zu prüfenden älteren Schüler ran. Wieso sieht man die Not der Eltern so wenig?
Frau Professor Graf, warum sieht man die Not der Eltern so wenig?
Ich glaube, das ist keine Frage, die punktuell entschieden werden kann, sondern schrittweise und auf Sicht, wie ja Frau Merkel gerne betont. Und dieses Vorgehen halte ich auch für unendlich wichtig und richtig. Also ich kann Sie da schon auch gut verstehen, Frau Schmolke-Astong. Ich finde es auch super, dass Sie sagen, Sie sind eine engagierte Großmama, weil im Moment ja genau da auch dieses Lernen von Generationen so ein Stück weit wegfällt. Ich glaube, und das finde ich auch schwierig, wenn man sagt, man macht die Spielplätze beispielsweise auf, dass die Kontrolle hier sehr viel schwieriger ist zu vermitteln. Und es wird auch schwieriger sein, wenn man sagt, auf Sicht fahren, wird man jetzt im Moment ja sehr genau darauf gucken, wie entwickeln sich die Infektionszahlen. Und wenn die wieder hochgehen, muss man einfach schrittchenweise wieder zurückfahren und dann auf neue Sicht weitere Schritte entwickeln. Und ich glaube, wenn das sich gut entwickelt, ist wahrscheinlich der nächste Schritt eben, sich Konzepte zu überlegen, wie man das tatsächlich umsetzen kann. Und ich glaube, man muss da ein bisschen Geduld auch haben und Verständnis, weil es unendlich viele Entscheidungen gibt, die ja letztendlich auch mit gesundheitlichen und wirtschaftlichen Fragen behaftet sind, die tatsächlich auch nicht von Lobbyismus, sondern wirklich von gesundem Menschenverstand und sozialem Miteinander geprägt sein sollten.
Vielen Dank für den Anruf, Frau Schmolke-Astong. Und an dieser Stelle möchte ich gerne Frau von Dehn ins Gespräch bringen. Von ihr weiß ich, sie ist alleinerziehend, sie hat 5 Kinder, ist Tierärztin und Gastronomen und sie hat unseren Kollegen gesagt, sie findet die Zeit so entspannt wie noch nie. Das ist erstaunlich. Frau von Dehn, können Sie uns das erläutern?
Ja, hallo. Also ich gehe jetzt sozusagen mal in die andere Richtung, wobei mir sehr deutlich bewusst ist, dass wir uns in einer privilegierten Situation befinden, was den räumlichen was das räumliche Umfeld angeht. Also wir leben auf dem Land mittlerweile, wobei ich die Großstadtsituation auch kenne. Haben ein sehr großes Haus. Ich habe die 5 Kinder im Alter von Grundschule bis im letzten Jahr hat der Älteste Abitur gemacht, macht gerade Freiwilligendienst. Und da er da vor allen Dingen mit Chören, also als Chorleiter arbeitet, fällt das natürlich auch weg. Also wir sind sozusagen alle ein bisschen auf Null zurückgesetzt. Also ich beruflich nicht. Ich mache nicht 50-50, aber doch zu einem Teil bin ich im Homeoffice, zu einem anderen Teil bin ich in der mein Grundeinkommen sichernden Behörde in der Vollzeit, in der Veterinärverwaltung. Ja, auf der anderen Seite habe ich eben auch noch ein kleines Café als Solounternehmerin und das ist die Entspannung, die bei uns total da ist, also durch die Soforthilfe, die ja Herr Laschet allen gewährleistet hat, fängt das für mich die finanziellen Verpflichtungen ein. Aber dafür habe ich die Wochenenden gewonnen. Also da, wo wir normalerweise, also ich mit meinen Kindern, sonst tatsächlich morgens ab 6 da stehen und backen, das müssen wir jetzt alles erstmal nicht machen. Also das ist der große Gewinn für uns. Und auf der anderen Seite ist für mich ein wahnsinniger Gewinn, die viele Zeit, die ich mit den Kindern verbringen kann. Also was jetzt bei uns Also ich bin ein sehr strukturierter Mensch, sonst würde ich mein Leben nicht planen können, auch das Leben der Kinder nicht. Also wir gehen morgens gemeinsam, sagen wir mal, eine halbe Stunde laufen. Danach machen wir eine halbe Stunde Yoga und dann fängt so jeder an mit den Aufgaben. Die Kinder spielen viele Musikinstrumente und die Musikschule hat extrem gut reagiert, ganz prompt, macht Online-Skype-Unterricht. Also immer hat irgendjemand gerade Musikunterricht, auch die beiden Schulen, sowohl die weiterführende Schule, die haben das sofort ganz pragmatisch gelöst, haben alle möglichen Formen des Unterrichts angeboten und auch die Grundschule hat das hier extrem gut gelöst. Also für mich ist das eine Zeit der Bereicherung.
Ja, und Sie sind ja auch in einer sehr privilegierten Situation, wie Sie auch selber beschrieben haben.
Genau.
Was würden Sie all den Eltern und Alleinerziehenden raten, die sagen, oh, so in so eine entspannte Situation möchte ich auch kommen? Worauf sollte man vor allem achten?
Ja, also für mich ist ganz wichtig, meine Kinder sind quasi nicht weder in die Kita noch sonst wohin gegangen. Ich habe immer nebenbei, also bei der Arbeit immer die Kinder dabei gehabt. Also das heißt, meine Kinder sind es extrem gewohnt, das nebeneinander gehen zu lassen. Also ich kenne Fremdbetreuung eigentlich gar nicht. Und das ist vielleicht auch nochmal ein Gedanke, den man haben muss. Jetzt habe ich natürlich die sozialen Kontakte durch viele Kinder gelöst. Hätte ich ein Kind, wäre es wahrscheinlich anders. Aber die Frage des Miteinanders, ich meine, die Situation, die wir haben, kommt ja auch daher, wir haben sozusagen jetzt Weihnachten hoch 10. Also plötzlich ist man gemeinsam und weiß aber eigentlich nicht so ganz genau, wie man die gemeinsame Zeit denn strukturiert und eben auch sinnhaft verbringt.
Sie hatten das vorher schon gemacht und Sie kannten dann diese Struktur schon, hatten Sie schon. Sie haben das Stichwort Fremdbetreuung eben angesprochen. Mhm. Sie haben gesagt, Ihre Kinder haben Sie nicht zur Fremdbetreuung geschickt. Und genau diesen Aspekt würde ich jetzt gerne, ich danke Ihnen für den Anruf, Frau von denen, würde ich gerne jetzt mit Margit Kröger aus Berlin weiter besprechen. Denn sie ist der Meinung, es gäbe zu viel Fremdbetreuung. Guten Morgen, Frau Kröger.
Ja, guten Morgen. Ich bin aus Berlin und ich möchte dazu anmerken, dass die Regierung oder dass es ja einfach gefördert hat, dass alle Kinder in die Fremdbetreuung gehen sollen. Und das macht sich jetzt negativ bemerkbar.
Mhm. Herr Professor Fegert, gibt es zu viel Fremdbetreuung?
Das würde ich so auf keinen Fall unterschreiben. In unserer arbeitsteiligen Gesellschaft gehört Fremdbetreuung mit dazu und Fremdbetreuung ist auch ein hohes Gut für die Kinder, weil sie da Sozialkontakte lernen und gerade die, die eigentlich Hilfebedarf haben, Förderbedarf haben, entwicklungsverzögert sind, Kinder, die aus einem anderen Kulturkreis reinkommen müssen, die profitieren enorm. Wenn ich in andere Länder gehe, wird die Kleinkindphase nicht als Betreuungsphase, sondern als frühe Bildung eigentlich diskutiert. Ja, in Frankreich ist es die École maternelle und das ist völlig klar, dass da jedes Kind hingeht. Wir haben in Deutschland einen Sonderweg, wo wir das Betreuung nennen und immer im Hinterkopf haben, das ist irgendwie zweitklassig, das ist zweite Wahl, das ist für die Mütter, die arbeiten gehen müssen. Das Betreuungskonzept klappt in Schweden mit hoher Akzeptanz von allen und ohne solche Bewertungen. Aber bei uns ist teilweise, glaube ich, immer noch ein bisschen die Rabenmutter im Hinterkopf. Das halte ich wirklich nicht für hilfreich, weil es viele Befunde gibt, dass die Kinder eigentlich auch von den Gruppensituationen profitieren. Was aber wichtig ist, und da bin ich wieder bei dem, was Frau Graf vorhin auch gesagt hat, das sind die Gruppengrößen und das ist die Betreuungsqualität. Und hier haben wir in Deutschland eine sehr heterogene Landschaft und vielleicht lernen wir jetzt einfach aus Grund der Epidemiesituation und dem Distanzierungsgebot, dass wir kleine Gruppen brauchen, aus allen inhaltlichen Gründen und natürlich auch wegen der medizinischen Situation.
Frau Graf?
Ich würde das auch gerne nochmal unterstreichen, also nicht nur, weil ich eine arbeitende vierfache Mutter bin. Ich habe es immer genossen, dass meine Kinder da einen anderen Input bekamen, aber vielleicht auch nochmal, weil Herr Kersting vorhin aus dem Ruhrgebiet das nochmal ansprach mit den sozialen Brennpunkten. Und Sie hatten, Herr Fegert, vorhin so schön gesagt, dass die Problematik in vielen Bereichen im Moment wie so durch so ein Brennglas nochmal anders deutlich wird. Und ich finde, dass diese ganze Diskussion über wie werden Kinder betreut und wie viel Kontakte brauchen sie, auch das Thema Bewegung war noch nie so viel in den Medien und die Notwendigkeit Wichtigkeit von Bewegung wie im Moment. Und ich würde mir viel wünschen, dass wir erstens Leuten eine Stimme geben, die wir sonst nicht so hören, gerade aus den sozialen Brennpunkten. Meine Vier-Zimmerwohnung war vorhin ja beispielhaft. Aber dass wir da sehr genau hinhören und daraus lernen, dass wir wirklich das, was ja gerne genommen wird und postuliert wird, hinterher mit viel positivem Rückblick auch auf diese Zeit zurückdenken können.
Vielen Dank für den Anruf. Und als letzte Hörerin, die wir in die Sendung nehmen können, begrüße ich jetzt Frau Elisabeth Schmidt in Berlin. Guten Morgen, Frau Schmidt.
Ja, guten Morgen. Ich, Elisabeth Schmidt, ich rufe aus Kreuzberg in Berlin an.
Schön.
Und ich habe folgende Bemerkung zu den ja sehr interessanten Beiträgen, die ich bis jetzt gehört habe. Wissen Sie, ich glaube, dass ein Problem, was jetzt in den Familien auftritt, ist, dass ich in meiner langjährigen pädagogischen Arbeit, ich bin Sonderschulpädagogin in einer Sonderschule für geistig und körperbehinderte Kinder gewesen, aber ich habe auch allein einen Sohn erzogen. Und ich habe immer festgestellt, dass das Ganze, in meiner pädagogischen Arbeit ganz viele Kinder begegnet sind, die gar nicht spielen konnten. Spielen muss man oder muss der Mensch, Mann, Frau, Kind auch lernen. Ich glaube, dass hier ein sich großes Problem auftut, dass viele Eltern, die jetzt mit ihren Kindern in ihren Wohnungen sind, selber mit sich und ihrer Freizeit eigentlich gar nichts anzufangen wissen, dass das ein großes Problem ist, dass viele Menschen nicht gelernt haben, was sie mit sich selber und mit der Zeit, die ihnen zur Verfügung steht, etwas anfangen können.
Das ist ja eine steile These, Frau Schmidt, wenn Sie sagen, die haben nicht gelernt zu spielen. Die möchte ich jetzt noch mal in die Runde werfen. Haben die Kinder nicht die Fähigkeit mitgebracht zu spielen, Frau Graf?
Also Kinder, Sie hatten das eingangs schon gesagt, dass Kinder ja diesen Bewegungsdrang haben. Das heißt, Kinder lernen. Wir sind ja kleine Säugetiere. Und wenn man sich so das Spiel von Hunden untereinander anguckt, dann kann man das auf Kinder auch übertragen. Ich verstehe Ihren Aspekt, Frau Schmidt. Ich glaube nur, dass man hier nicht außer Acht lassen kann, dass das Problem komplexer ist als nur Freizeit mehr haben. Weil wie gestalte ich Arbeitsleben? Wie gestalte ich existenzielle Ängste? Wie gestalte ich den Umgang damit, dass ich vielleicht selber positiv bin und meine Lieben anstecken kann und solche Dinge? Also von daher glaube ich, das zu reduzieren nur auf den Nicht-Spiel-Effekt wäre nicht ganz so passend.
Aber man soll natürlich Zeit miteinander verbringen und auch lernen, miteinander zu spielen.
Ab und zu lachen wäre sehr schön. Und das ist, glaube ich, Frau Schmidt, das, was Sie auch da als Hintergrund meinten.
Kinder und Corona, das Leid der Jüngsten an der Pandemie. Das war und Dank an unsere Experten, Professor Christine Graf von der Deutschen Sporthochschule hier in Köln, an Dr. Elisabeth Exner-Grave und an Professor Jörg Fegert, Direktor der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Ulm. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.